Was meint ihr denn, ist die lebenswerteste Stadt, die es gibt? Habe ich recht? Ja, ich dachte schon, das muss ja noch kommen. Ich glaube, ihr seid vielleicht etwas voreingenommen. Es gab Untersuchungen darüber und man kann sicherlich auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Aber die lebenswerteste Stadt soll Hongkong sein. Naja, es leben dort immerhin 40 Milliardäre unter 8 Millionen Einwohnern. Und wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, da liegt sogar das Geld auf der Straße. So kurz nach Weihnachten hat ein Geldtransporter jede Menge Geld verloren und die Leute konnten das einstecken. Allerdings, wenn sie erwischt wurden, mussten sie es wieder abgeben. Aber immer da, wo es lebenswert ist, zieht es auch viele Leute hin, die dort leben wollen, aber für die ist kein Platz mehr. Es gibt dort auch in Hongkong 1,3 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Und ein besonderes Problem ist das knappe Wohnungsangebot, denn in Hongkong leben 6.400 Menschen pro Quadratkilometer. In Deutschland sind es etwa 280 oder so, ne? Also schon ganz anders. Etwa 100.000 Menschen leben in Hongkong in sogenannten Käfigwohnungen. Das ist vielleicht neu für manche. Es handelt sich dabei um Privatapartments, in denen Drahtkäfige aufgebaut und als Bett vermietet werden. Der 2 bis 5 Quadratmeter große Käfig kostet umgerechnet 150 Euro im Monat. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext aus der Offenbarung betrachten. Und bei diesem wird uns einiges über unseren zukünftigen Wohnort in der Ewigkeit gezeigt. Meint ihr, wir werden dort bessere Bedingungen vorfinden als in Hongkong? Meint ihr auch, es wird dort besser sein als in Wächtersbach? Auch? Gut, dann lasst uns gemeinsam aufschlagen. Offenbarung Kapitel 21. Ich lese die Verse 1 bis 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Ich bete nochmal. Vater, vielen Dank für diese Offenbarung, für das, was du uns mitteilst. Hilf, dass wir verstehen, was sich dahinter verbirgt und was es für unser Leben auch bedeutet und wie es unser Leben hier auch bereichern und verändern kann. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Wir hatten bei uns in der Gemeinde in der Adventszeit eine Predigtserie über die Ankunft Jesu. Da haben wir das erste Kommen Jesu betrachtet, aber auch das zweite Kommen. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann die Predigt auch gehalten bei uns in der Gemeinde. Es gibt ja ganz viele Dinge, die mit dem Kommen, mit dem ersten Kommen zusammenhängen, aber auch mit dem zweiten. Und damit wir so ein bisschen besser den Einstieg finden, habe ich das mal ein bisschen zusammengefasst, was so ja über das Kommen Jesu zu sagen ist, insbesondere über das zweite Kommen Jesu. Das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, wir haben das ja auch in den Liedern schon angesprochen heute Abend, wird die Wiederkunft Jesu sein. Das erste Kommen Jesu war von Selbsterniedrigung geprägt. Er, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er kam, um sein Leben als Sühnopfer für unsere Sünden zu geben, und so starb er wie ein Verbrecher am Kreuz. Er ist aber von den Toten auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nun zur Rechten Gottes. Und nun sagt uns das Wort Gottes, von dort wird er wiederkommen, dann aber nicht in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit. Der Wiederkunft vorausgehend erwarten wir die Auferstehung bzw. die Entrückung der Gläubigen, aber auch die Herrschaft des Antichristen. Und während dieser Zeit wird diese Welt eine nie dagewesene Gerichtszeit ereilen, die sogenannte große Trübsalszeit. Aber wenn dann Jesus wiederkommt, wird er als Herr aller Herren und König aller Könige in das Weltgeschehen eingreifen. Er wird seine Feinde vernichten und ein Friedensreich, das tausendjährige Reich, aufrichten, in welchem er über alle Völker der Erde von Jerusalem aus regieren wird. Am Ende der tausend Jahre wird es noch einmal zu einem letzten Aufstand kommen, angeführt vom Teufel, und danach werden die ungläubigen Toten auferweckt, von Gott gerichtet und in den Feuersee geworfen. Und über die Dinge, die danach kommen, handelt der heutige Predigttext. Also ganz am Ende der Offenbarung, ganz am Ende des Heilsplanes Gottes ist dieser Bibeltext und diese Predigt dann anzusiedeln. Wir wollen schauen, was sagt der Text. Und wir beginnen damit, Johannes beginnt diesen Abschnitt mit einem Bericht, was er sah. Und er sah zwei Dinge. Erstens, er sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und zweitens, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Gott offenbart Johannes die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das ist eigentlich keine neue Offenbarung. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann hören wir auch schon im Alten Testament davon. Es ist eigentlich schon bekannt gewesen. Aber vieles, was Gott hier offenbart, wird in einer Deutlichkeit, in einer Klarheit offenbart, wie es vorher nicht bekannt war. 700 Jahre zuvor oder 800 Jahre zuvor hatte der Prophet Jesaja das schon mitgeteilt. Wir können lesen in Jesaja Kapitel 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen. Was ist denn mit der jetzigen Schöpfung, so wie wir es heute kennen? Auch das wird beantwortet hier in der Offenbarung, aber auch an anderen Stellen. Johannes sagt, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Zuvor, ein Kapitel vorher, wird davon schon geschrieben, da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Auch bei Petrus finden wir eine Aussage über den neuen Himmel, über die neue Erde, beziehungsweise, dass sich die alte Erde auflöst. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der neue Himmel und der neue Erde, so wird es in diesem Text auch deutlich, wird von besserer Qualität sein wie der alte. Das Wort neu, das hier gebraucht wird, beschreibt etwas qualitativ Neues. Es wird also von einer besseren Qualität sein als die alte Erde, als die alte Schöpfung. Also zuerst sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde und zweitens sieht er das neue Jerusalem. Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Johannes sieht eine Stadt, die aus dem Himmel auf die Erde herabkommt. Und er weiß sofort, es handelt sich hier um das himmlische Jerusalem. Während Himmel und Erde neu gemacht werden, besteht diese Stadt bereits bei Gott im Himmel, von wo aus sie auf die Erde herabkommt. Jetzt könnten wir denken, das ist doch fast ein Widerspruch, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, wie kommt dann diese Stadt, dieses neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde? Nun, das können wir so lösen, wenn wir wissen, dass das Wort Himmel verschiedene Bedeutungen in der Schrift hat. Einmal gibt es das Firmament, also so wie wir den Himmel sehen. Den Himmel wird auch das Weltall genannt oder auch die Wohnstätte Gottes. Und wenn wir so verstehen, dass das neue Jerusalem aus der Wohnstätte Gottes auf die Erde herabkommt, dann ist das auch kein Widerspruch. So deutlich wie in Offenbarung 21 und 22 wird aber sonst nirgends in der Bibel vom neuen Jerusalem gesprochen. Es wird hier und da im Alten Testament angedeutet, aber die Prophezeiungen sind nicht so klar zu verstehen. Da kann man oft nicht abgrenzen, was ist jetzt das tausendjährige Reich, was ist jetzt Ewigkeit, weil alles noch in der Zukunft liegt. Im Hebräerbrief erfahren wir, dass Abraham um diese Stadt wusste. Da heißt es, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham wusste schon um diese Stadt. Und hier wird es dann beschrieben, dieses neue Jerusalem, als eine, sie ist geschmückt wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Jetzt haben wir ja am Anfang gefragt, naja, wird es denn wirklich schöner sein als in Bechtersbach? Ich weiß nicht, ich bin früher hier immer mal rumgelaufen, so ein paar schöne Ecken gibt es schon, denke ich mal. Auch hier die Wälder und so weiter, ich bin ja dann mehr für die Wälder und die Grünanlagen. Aber ich will euch mal so ein paar Dinge nennen, die uns dann hier nachfolgend über diese neue Stadt beschrieben werden und vielleicht kriegt man dann so ein bisschen Lust darauf, auf diese himmlische Heimat, auf dieses neue Jerusalem. Denn in Kapitel 21 ab Vers 10 werden einige Dinge nochmal beschrieben. Da heißt es, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie einem Kristall heller Jaspis. Wo hast du den Ring, den du eben hier vorgestellt hattest? Den hast du wieder in der Tasche gepackt. Also vielleicht waren da auch so Edelsteine dabei. Die Frauen kennen sich wahrscheinlich besser aus mit Edelsteinen. Das ist schon was Besonderes, ne? Aber so kleine Dinger. Und da ist eine Stadt, die ist als Ganzes wie so ein Edelstein. Und dann geht es noch weiter. Der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Wer weiß, was Jaspis ist? Also, ne, auch ein Edelstein, genau. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Also schon von den äußeren Dingen auf den Straßen, auf denen man läuft, das ist noch ein bisschen schöner als die Fliesen hier, also mit Sicherheit. Und die 12 Tore waren 12 Perlen und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Ich glaube, wir können uns das nicht so richtig vorstellen, aber was hier ausgedrückt wird, ist eine wunderbare Herrlichkeit. Wenn wir die jetzige Welt damit vergleichen, ist sie nichts. Und an der Stelle möchte ich schon mal zur ersten Anwendung für uns kommen. Nachdem wir wenn wir über die Vergänglichkeit dieser Welt nachdenken und wenn wir über die Herrlichkeit dieser zukünftigen nachdenken, dann muss ich mir doch auch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das denn auf mein Leben hier und heute? Das ist eigentlich immer so, wenn wir von der christlichen Hoffnung reden. Also christliche Hoffnung bedeutet ja all die Dinge, die noch in der Zukunft liegen. Die Wiederkunft Jesu, die Ewigkeit bei Gott hier im neuen Jerusalem. Das ist christliche Hoffnung. Und christliche Hoffnung bedeutet, das sind Dinge, die in der Zukunft liegen, aber mit Sicherheit eintreten werden. Und wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann doch nicht, damit unsere Neugier gestillt wird, wie die Abläufe so genau sind in der Zukunft, sondern damit wir unser Herz darauf ausrichten und unser Leben dementsprechend gestalten. Wir lesen vielfach in der Heiligen Schrift, dass wir hier Gäste und Fremdlinge sind und dass unsere Heimat dort im Himmel ist, in diesem himmlischen Jerusalem. Und wenn ich darüber nachdenke, dann frage ich mich, welche Auswirkungen hat es denn auf mein Leben hier und jetzt? Ich könnte mich zum Beispiel fragen, wofür lebe ich denn eigentlich? Lebe ich für diese Welt oder lebe ich für die zukünftige Welt? Lebe ich, um hier alles mitzunehmen, um mein kurzes Leben, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe, aber die meiste Zeit habe ich wohl schon hinter mir. Lebe ich so, dass ich möglichst alles mitnehme, das Leben auskoste, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen bin ich tot, also heute nochmal richtig einen drauf machen? Oder nutze ich die Zeit, die ich hier habe, um mich auf diese Ewigkeit vorzubereiten? Und das wird dann ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel nachdenke, was fange ich denn mit meiner Zeit an? Und ich finde es so toll, Gabi, dass du heute Abend hierher gekommen bist, dass du sagst, mir ist es wichtig, Gott zu dienen und der Gemeinde zu dienen und ich nehme meine Zeit und setze sie dafür ein. Und genauso, wenn wir über die verschiedenen Lebensbereiche nachdenken, was mache ich mit meinem Geld? Muss ich mir von meinem Geld das größte Auto kaufen? Oder kann ich es geben, damit hier so ein CD-Dupliziergerät gekauft werden kann oder irgendwas, ne? Aber worin investiere ich denn mein Geld? Und all diese Fragen, das hängt damit zusammen von meiner Sichtweise, wo meine Heimat ist. Wo bin ich zu Hause? Ist meine Heimat wirklich hier in Wächtersbach? Meine so und so nicht. Aber das war genau dieses Ansinnen Abrahams, der sagte, meine Heimat ist in der Ewigkeit und deswegen stelle ich mein Leben Gott zur Verfügung. Und ich denke, das können wir auch alle auf unser Leben anwenden. Und deswegen lasst uns davon nicht träumen, lasst uns darüber nachdenken, wie herrlich es dort ist. Das motiviert uns, unser Leben zur Ehre Gottes hier und heute zu leben. Vielleicht sagst du, ich bin doch schon 80 Jahre, was soll ich denn eigentlich noch hier machen? Wie kann ich denn dem Herrn dienen? Naja, wenn du 80 Jahre bist und der Herr lässt dich noch hier in Wächtersbach oder wo du wohnst, dann will er dich noch hier haben. Und dann sollst du die Jahre, die dir noch hier zur Verfügung stehen, natürlich auch dem Herrn zur Verfügung stellen. Und ein wichtiger Dienst, ihr lieben Älteren, ist doch der Gebetsdienst. Betet für die Gemeinde. Betet für die jungen Leute, betet für die Stadt, betet für die Missionare, betet für das Reich Gottes. Es gibt so viel zu beten. Und deswegen dürft ihr noch nicht dahin, weil wir euch hier noch alle brauchen. Ihr müsst doch alle noch beten. Und ihr habt auch eine Gebetsstunde, gell? Toll. Nutzt die Zeit. Ich finde das so wichtig. Gut, schauen wir das Zweite an. Nämlich die Bedeutung und die Segnungen oder die Auswirkungen dieses Neuen. Zuerst hat Johannes gesehen und jetzt hört Johannes. Und nachdem wir gesehen haben, was Johannes sah, wollen wir betrachten, was Johannes hörte. Und in den Versen 3 und 4 bekommt Johannes erklärt, was die Auswirkungen und die Segnungen dieser Neuschöpfung und der Herablassung des neuen himmlischen Jerusalems sein werden. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir erfahren hier zwei Dinge über die Bedeutung von diesem Neuen. Das Erste ist die Wohnung Gottes bei den Menschen, und das Zweite ist die Seelsorge Gottes an den Menschen. Wir lesen in diesem Vers von der Wohnung Gottes bei den Menschen. Zuerst beschreibt Johannes das Ziel und den Zweck dieser Neuschöpfung, dieser Herablassung des himmlischen Jerusalems auf die Erde. Was ist das Besondere an diesem neuen Jerusalem? Die Antwort lautet: Gott und erlöste Menschen wohnen zusammen. Und das können wir nicht oft genug hören, und deswegen gibt es betont Johannes das viermal in diesem einen Vers. Er schreibt das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wisst ihr, dass Gott möchte, dass wir mit ihm zusammen wohnen? Das ist vielleicht ein neuer Gedanke, aber im Grunde war die ganze Schöpfung darauf ausgelegt, dass Gott mit den Menschen zusammenlebt. Und die Erlösung ist darauf ausgelegt, dass diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Und so wie wir es hier hören und wie wir es hier sehen, das übersteigt alles, dass Gott und Menschen zusammen sind. Das ist für mich unvorstellbar, aber es wird hier verheißen. Aber wenn wir mal so die Heilsgeschichte betrachten, im Alten Testament angefangen, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, da machte sich Gott auf, um wieder unter den Menschen zu wohnen. Die ganze Sache mit der Berufung Israels, mit der Wüstenwanderung, mit dem Tempelbau, all das sind schon Zeichen, dass Gott auch unter dem Volk wohnen wollte. Wir lesen da zum Beispiel, als die Stiftshütte errichtet wurde im Alten Testament, dass die Herrlichkeit Gottes dort erscheint. Es gab nur einen Unterschied damals. Gott musste sich verhüllen, er musste sich im Grunde verstecken. Er konnte sich nicht offenbaren vor den Menschen, weil der heilige Gott nicht mit Sündern zusammenkommen kann. Das würde kein Sünder verkraften. Aber jetzt hier in der Ewigkeit hat Gott ein Werk getan. Er muss uns ja irgendwie verändern und er muss uns in die Vollendung führen. Und dann ist es möglich, dass Menschen und Gott zusammen wohnen. Gott wohnt bei seinem Volk, oder er wohnte bei seinem Volk schon vorher, aber er sonderte sich ab wegen seiner Heiligkeit. Kein Sünder kann mit dem heiligen Gott zusammen wohnen, aber nun im neuen Jerusalem wohnt Gott bei den Menschen, und damit erfüllen sich viele Verheißungen, die wir auch sonst in der Bibel sehen, die wir nachlesen können. Wir hatten zum Beispiel in den letzten beiden Jahren bei uns in der Gemeinde sehr intensiv das Johannesevangelium behandelt. Also wir machen das so, dass wir Bibeltexte fortlaufend predigen. Und da haben wir 2 Jahre lang über das Johannesevangelium gepredigt. Das war schon sehr lange. Aber da haben wir auch immer wieder wunderschöne Bibelstellen entdeckt, über die wir sonst vielleicht nie predigen würden. Aber eine davon war auch Johannes 14, Vers 2. Da sagt Jesus: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also da kündigt das Jesus schon an. Oder im hohepriesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, heißt es, da betet Jesus: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also das Ziel Gottes besteht darin, dass wir in der Ewigkeit mit ihm zusammen wohnen. Und dann als zweites lesen wir hier von der Seelsorge Gottes. Wir sehen das Handeln Gottes an den Erlösten, als auch eine Zusage über den ewigen Zustand der Erlösten. Ich lese nochmal Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott handelt, indem er alle Tränen abwischen wird, und außerdem wird die Ursache für Tränen weggenommen sein. Wie ermutigend müssen diese Verse, ja diese ganzen Kapitel, ja die ganze Offenbarung für die damaligen Christen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie damals die Umstände waren von den Gläubigen. Es war damals zu der Zeit des Kaisers Domitian. Es war ein grausamer Kaiser, der sehr viele Christen verfolgt und getötet hat. Die meisten Christen konnten sich nicht so treffen wie wir heute, sondern sie mussten sich verstecken. Sie haben ihre Heimat verloren. Sie mussten flüchten. Und wenn wir heute manchmal so sehen, was im Nahen Osten los ist, dann können wir das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Das sind Leute, die verlieren alles. Die retten nur noch ihr Leben. Und so können wir uns vorstellen, ging es den Leuten damals. Und dann ist die Frage, ja, hat Gott uns vergessen? Warum muss ich denn so viel leiden? Wir dienen doch dem höchsten Gott, dem allmächtigen Gott. Und jetzt, wir erleben so viel Leiden. Und dann kommt diese Botschaft hier, diese Offenbarung. Und dann wird einmal deutlich, Gott wird seine Feinde richten. Es kommt der Zeitpunkt, keine Sorge, da wird Gott seine Feinde richten. Aber dann kommt auch der Zeitpunkt, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Wo er die Dinge erklären wird, dann, wie wir es auch gehört und gesehen haben heute Abend oder gesungen haben heute Abend, dann wird es keine Fragen mehr geben. Dann wird Gott die Tränen abwischen. Und Tränen abwischen heißt nicht nur, dass es dann keine Tränen mehr geben wird. Ich bin schon davon überzeugt, dass wir dann auch verstehen, warum wir so manches vielleicht durchgemacht haben. Dieser Blick in die Zukunft, diese Mitteilung über das, was Gott tut, dass er die Tränen abwischt, das soll uns ermutigen, standhaft heute zu sein. Nicht gleich bei dem ersten Wind wieder wegzugehen, wenn der erste Widerstand kommt, wenn Leiden und wenn Nöte kommen, sondern dass wir trotzdem wissen dürfen, wie es ausgeht. Egal, was heute passiert, Gott ändert ja nicht sein Wesen. Gott ist trotzdem treu, Gott ist trotzdem barmherzig, Gott ist auch immer Liebe, egal wie meine Lebensumstände sind. Und Gott weiß auch um deine Tränen und um die Leiden, die sie ausgelöst haben. Der Apostel Paulus erklärte den Gläubigen in Lystra, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es wird uns nirgends in der Schrift Tränenfreiheit versprochen, Leidensfreiheit, zumindest nicht in dieser Welt. Im Gegenteil, für manche fangen die Probleme erst an, wenn sie Christen werden. Wenn wir jetzt in Nordkorea wären und da wird jemand Christ, da fangen erst die Probleme an. Der weiß, ich muss mit Verfolgung rechnen. Aber auch hier bei uns, wenn wir Christen werden, haben wir doch keine Garantie, dass wir kein Leiden mehr haben. Dass wir keine Schmerzen mehr haben. Und auch für einen Willi können wir sagen, Willi, du hast so einen schlimmen Schnupfen heute. Als Christ bist du nicht davor gefeit. Das kann dich auch mal erwischen. Und du leidest natürlich heute unheimlich stark und hast dich deswegen auch ein bisschen nach hinten gesetzt. Das kann alles kommen. Aber was wir hier lesen, ist, Gott weiß um diese Dinge. Und dann wird er die Tränen abwischen. Und vielleicht weinst du nicht mal so sehr, weil es dir schlecht geht, sondern weil du auch vielleicht von anderen Leid erfährst, vielleicht aus Sorge um deine Kinder. All diese Dinge weiß Gott. Und wir lesen hier von der Seelsorge Gottes, er wird die Tränen abwischen. Das sollte uns ermutigen, nicht gleich zu verzweifeln. Paulus sagt im Römerbrief 8, Vers 18, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und Petrus fügt hinzu, dann werdet ihr euch, die ihr jetzt, wenn es sein muss, eine kurze Zeit leidet, freuen, mit unaussprechlicher Freude. Lasst uns diesen Blick haben. Und wenn wir hier leiden müssen, wenn Gott uns das manchmal vielleicht auch auferlegt, dann im Blick auf diese Zukunft auch standhaft sein. Und dann wird es auch keine Ursachen mehr für die Tränen geben. Alles, was uns hier das Leben so schwer macht, das wird nicht mehr sein. Und wisst ihr was? Wir werden es nicht vermissen. Oder? Aber hinter dieser Aussage steht noch etwas ganz Großes. Wenn es keinen Tod mehr gibt, wisst ihr, was es dann auch nicht mehr gibt in der Ewigkeit? Sünde. Es wird keine Sünde mehr in der Ewigkeit geben. Ich weiß nicht, wie Gott es macht, wenn er uns in seiner Gegenwart hat. Wenn ich doch mein Leben heute manchmal angucke und ich verzweifle an mir selbst, wie unvollkommen ich bin, wie schnell ich sündige, wie Gott es fertig bringen wird, dass keiner von uns mehr sündigen wird. Das wäre ja schlimm. Und ich würde mir da sonst auch Sorgen machen. Ja, würde ich denn wirklich treu sein? Ja, es wird es nicht mehr geben dann. Und das ist doch eine wunderbare Aussage, dass es das nicht mehr geben wird. Alles Leid übrigens in unserer heutigen Welt geht ursächlich auf die Sünde Adams zurück. Wie viel Leid hat die Sünde in meinem Leben hervorgebracht? Sowohl aktiv, indem ich gesündigt habe, als auch indem ich durch die Sünden anderer beschwert wurde. Aber das wird es dann nicht mehr geben und das ist doch wunderbar. Und das soll uns ermutigen, gerade wenn wir leiden, gerade wenn wir auch vielleicht Leid erdulden müssen von anderen Menschen, dass wir nicht murren, sondern dass wir im Blick auf diese Herrlichkeit standhaft sind, dass wir mit Gottes Hilfe die Menschen lieben und dass wir uns freuen auf die Zeit, wenn es keine Tränen mehr geben wird. Kommen wir zum dritten Punkt. Nachdem wir betrachtet haben, was Johannes sah und was er hörte, erfahren wir in den Versen 5 und 6, dass Gott selbst redet und wir erfahren auch, was er sagt. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. In diesem Vers offenbart Gott einiges über sich selbst, also über sein Wesen und über sein Handeln. Das Erste, was wir hier erfahren, ist, dass Gott auf dem Thron sitzt. Was bedeutet das denn, wenn wir sagen, Gott sitzt auf dem Thron? Wer sitzt denn bei uns auf dem Thron? Normalerweise der König, aber wir haben halt keinen König mehr. Aber wenn wir einen König hätten, dann würde der auf dem Thron sitzen. Aber das macht eines deutlich. Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Er ist der, der die Welt regiert. Er ist der, der die Welt in seiner Hand hält. Er ist der Allmächtige. Er ist der höchste und einzige Gott und er herrscht über alle Schöpfung. Und er hat auch das Weltgeschehen in seiner Hand. Das ist das Erste, was hier mitgeteilt wird. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist im Regiment. Das Zweite, was wir erfahren, ist etwas über das Werk Gottes. Er sagt, ich mache alles neu. Und das finde ich so ermutigend, dass Gott diese Dinge sagt. Er sagt, ich mache alles neu. Also Gott macht alles neu. Was ist alles? Alles. Alles. Zeitlich. Alles neu. Er macht auch mich ganz neu. Das ist doch das Schöne auch. Und neu bedeutet hier auch wieder nicht, ich mache was Neues im Sinne etwas Nachfolgendes, sondern etwas qualitativ Neues macht Gott. Der neue Himmel und die neue Erde, wer macht das? Gott. Wer sonst? Das neue Jerusalem, wer macht das? Gott. Die Wohnung Gottes bei den Menschen, wer macht das? Gott. Die Tränen abwichen, Gott. Die Verbannung von Tod, Sünde, Krankheit, Leid, Gott verbannt es. Den Menschen so verändern, dass er nicht mehr sündigt, alles macht Gott. Jetzt magst du sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da sagt Paulus, das weiß ich. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Gott macht alles neu. Und dann als drittes bestätigt Gott seine Zuverlässigkeit und die Sicherheit dieser Aussagen. Ich meine, wir wissen ja, dass Gott immer tut, was er sagt. Aber hier diese Aussagen, die sind so gewaltig, dass Gott es wirklich nochmal bestätigen muss. Also Johannes, bitte schreib doch mal auf, es könnte ja Menschen geben, die sagen, das ist viel zu groß, das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen schreib bitte nochmal auf, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Worte, genauso wie es hier steht oder wie es übersetzt wurde, wir gehen ja davon aus, dass es richtig übersetzt wurde, aber so wie es Johannes damals gehört hat, genauso wird es auch ausgeführt werden. Genauso wie es Gott gesagt hat. Wir wissen ja um die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Alles, was Gott ankündigt, führt er auch aus. Kein Mensch kann ihn daran hindern, kein Teufel kann ihn aufhalten. Gottes Wort ist zuverlässig. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Himmel und Erde werden vergehen. Das ist genau unser Thema heute. Aber mein Wort oder meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort bleibt. Wenn die ganze Welt vergeht, Gottes Wort bleibt. Viertens spricht Gott über sich selbst. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Eigentlich heißt es Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Gott ist der Anfang und das Ende. Vor Gott war nichts, nach Gott wird nichts sein und alles, was ist, ist von Gott erschaffen, ist von Gott. Gott ist ewig, Gott ist der Schöpfer, alles ist durch ihn, er ist der Vollender. Und Gott sagt, es ist geschehen. Als er es damals sagte, war es noch nicht geschehen. Aber wenn Gott etwas sagt, dann ist es so gut wie geschehen. Es ist aus unserer Sicht noch in der Zukunft, aber weil Gott es gesagt hat, ist es Realität. Es wird genauso passieren, wie Gott es gesagt hat. Genauso wie alle alttestamentlichen Verheißungen auf Jesus wörtlich erfüllt wurden, so wird auch das, was Jesus oder was Gott sagt, was die Zukunft betrifft, auch wörtlich erfüllt werden. Und wenn er sagt, ich mache, dann macht er. Und wenn er sagt, ich bin, dann ist er das. Gott tut alles genauso, wie er es gesagt hat. Und das ist das Einzige, worauf wir uns in dieser Welt gründen können. Die Leute erzählen uns so viel, aber woher weiß ich denn, ob es stimmt? Das Einzige, was stimmt, ist das, was hier in dem Wort Gottes steht. Und dann als letztes und fünftes wird uns gesagt, was Gott tun will, beziehungsweise was er tut. Er sagt, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und indem Gott sagt, was er tun will, spricht er eine Einladung aus. Und er spricht sie nicht nur aus, er ruft sie hinaus. Ist hier jemand, der Durst hat? Der komme doch bitte. Komm, ich habe hier dieses Wasser des Lebens. Komm. Ich gebe es dir. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Das müssen wir uns nochmal anschauen. In dieser Einladung finden wir erstens eine Not, zweitens eine Hilfe und drittens eine Ermutigung. Die Not heißt Durst, nicht eine trockene Kehle. Also wenn man hier eine halbe Stunde steht, dann wird es schon mal trocken. Das ist jetzt nicht, dass der Willi rausgeht und was zu trinken bringt, aber das ist, ne, weil ihr kennt ja alle Durst. Aber darum geht es gar nicht hier. Es geht nicht um Wasser, sondern es geht hier um das Bedürfnis nach dem Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und wir alle sehnen uns doch danach, dass wir bei Gott in der Herrlichkeit sind, oder? Und dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Damit ich in der Ewigkeit bei Gott wohnen darf? Was muss ich denn leisten? Und hier ist erstmal die Aussage, ja, es gibt diesen Durst. Aber es gibt auch Hilfe gegen Durst, nämlich das Wasser des Lebens. Es gibt etwas, das diesen Durst stillen kann. Aber dieses Wasser gibt es nur bei Gott. Die schlechte Nachricht, man kann es nicht kaufen. Es gibt es nur kostenlos. Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das Wasser des Lebens, die Möglichkeit, mit Gott in der Ewigkeit vereint zu sein, gibt es nur bei dem Herrn Jesus Christus, nur bei ihm. Lass mich das kurz erklären. Damit wir Teilhabe all dieser Segnungen sein können, damit wir mit Gott leben können, bedarf es der Wegnahme der Sünde. Jeder von uns ist ein Sünder und kann deshalb keine Gemeinschaft mit Gott haben. Die Sünde war die Ursache für die Trennung von Gott und auch für die nachfolgenden Wirkungen wie Leid und Tod. Gott sandte seinen Sohn, der dieses Sündenproblem löste, indem er am Kreuz stellvertretend für unsere Sünde starb und unsere Schuld auf sich nahm. Und jeder, der nun an den Herrn Jesus Christus glaubt, bekommt dieses wahre, ewige Leben, dieses Wasser des Lebens, das diesen Durst stillen kann. Der Herr Jesus Christus ist und gibt dieses Wasser des Lebens. Und er ist der Einzige, der unser Sündenproblem gelöst hat oder lösen kann. Und dann bekommen wir noch eine Ermutigung. Wisst ihr, was das schlimmste Dursterlebnis war, was ich jemals hatte? Ich müsste das eigentlich wissen, ich habe es schon mal hier erzählt. Ich war mit meinem Vater Pilze suchen und wir haben uns verlaufen am Hufeisen irgendwo, das kennt ihr, hier in der Nähe, bei der Else um die Ecke irgendwie. Und wir haben uns verlaufen und wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte? Dass da jemand steht und ruft, hallo, ist da jemand? Hat da jemand Durst? Dann komm doch mal hierher, ich hab hier was. Ich wäre doch sofort dahin gerannt und hätte mir dieses Wasser geholt. Und wisst ihr, was Gott tut? Gott steht da und ruft dieses hinaus, er posaunt es hinaus. Hallo, hat da jemand Durst nach ewigem Leben? Möchte jemand die Ewigkeit mit mir verbringen? Dann komm doch, ich gebe es dir. Das ist dieser Ruf Gottes, diese Einladung Gottes. Deswegen habe ich doch meinen Sohn in die Welt gesandt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es war doch Gott, der sich auf den Weg gemacht hat. Es war doch Gott, der den Durstigen gesucht hat. Nicht umgekehrt. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Und das ist die Einladung, die Gott ausspricht. Und das ist so wunderbar. Wir haben heute die Offenbarung Gottes bezüglich der Ewigkeit betrachtet. Wir haben vom neuen Himmel und von der neuen Erde gehört, vom himmlischen Jerusalem. Wir haben von der Bedeutung und den Segnungen gehört, die dort auf uns warten. Und es gibt dort genügend Wohnungen, die du ohne Geld, ohne etwas zu leisten, beziehen darfst. Nur aufgrund der Gnade Gottes, die sich in dem Erlösungswerk Jesu Christi gezeigt hat. Im letzten Buch der Bibel wird diese Offenbarung, oder im letzten Kapitel wird diese Einladung noch einmal herausposaunt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme und trinke sich satt. Aber jetzt ist doch die Frage, meint ihr, es wird dort genügend Platz sein in dem neuen Jerusalem? Meint ihr, wir kommen alle da unter? Überlegt doch mal, wie viele Christen es schon gab. Meint ihr, wir haben alle Platz? Ja? Ich will euch noch was verraten, das habe ich bis jetzt nicht verraten. Nämlich in Vers 16 wird die Stadt vermessen. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Und die Stadt bildet ein Viereck und die Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien und die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Ich glaube, ich kann euch beruhigen. Man müsste ja fast Angst haben, dass es so eng wird wie in Hongkong. Dass wir dann auf 2 Quadratmetern zusammengefercht sind, weil da so wenig Platz ist. Stellt euch mal vor, alle Christen der Welt müssten heute nach Jerusalem. Das würde doch aus allen Nähten platzen. Aber wisst ihr, was hier steht? Wie groß die Stadt ist? Sie hat eine Seitenlänge, und jetzt aufgepasst, von 2200 Kilometern. Sie ist 2200 Kilometer lang und 2200 Kilometer breit. Und wenn wir die Bevölkerungsdichte von Hongkong nehmen, dann würden da 31 Milliarden Menschen reinpassen. Und wenn wir die Bevölkerungsdichte vom heutigen Israel nehmen, dann sind es immerhin 1,8 Milliarden. Und dann steht da noch, die ist aber nicht nur lang und breit, sondern sie ist auch hoch. Also wir brauchen keine Angst haben, dass wir zu eng aufeinander sitzen. Ihr habt dort auf jeden Fall mehr Platz als hier. Und von daher ist da genügend Platz für alle. Sollte uns vielleicht ermutigen, noch andere Leute mit einzuladen, oder? Wenn da so viel Platz ist, dann können wir es doch den Leuten sagen. Wir brauchen ja keine Angst haben, dass es uns zu eng wird, sondern es ist genug Platz für alle da. Und das sollte auch eine Motivation sein, dass wir das Evangelium weitergeben, dass wir andere Leute noch einladen, dass wir Möglichkeiten suchen, sie mitzunehmen in diese wunderbare Heimat. Es gibt so viele Dinge, über die wir jetzt nachdenken können. Was mir auch nochmal wichtig geworden ist, ist die Tatsache oder das Bewusstsein, es hat alles Gott gemacht. Es ist nicht meine Leistung. Es wird auch niemals meine Leistung sein. Gott hat es sich ausgedacht, Gott hat es ausgeführt und Gott wird uns auch dahin bringen. Gott ist derjenige, der in seiner Liebe, in seiner Treue seine Gemeinde und uns ans Ziel bringt. Und ich denke, da können wir ihn nur anbeten, da können wir ihn nur ehren. Da können wir uns nicht auf die Schultern klopfen und sagen, ach, was waren wir doch so treu und wir haben es uns verdient. Nee, überhaupt nicht. Es ist allein Gottes Werk. Ihm gebührt die Ehre für all das. Und das, dazu lade ich uns jetzt ein, dass wir das auch im nächsten Lied ausdrücken. Lied Nummer 30. Lasst es uns gemeinsam singen, auch im Hintergrund von dem, was wir alles gehört haben. Und wir wollen Gott die Ehre geben.